Es gibt so bestimmte Standardthemen, wo man in Gemeinden immer ein schlechtes Gewissen unterstellen kann. Also man kann bestimmte Themen ansprechen und man weiß, viele Leute sagen, woher weißt du, dass ich da ein Problem habe? Naja, nicht weil nur du da ein Problem hast, sondern es halt so bestimmte Standardbaustellen gibt in den Gemeinden. Und ich habe vor knapp einem Jahr eine Predigt gehalten zum Thema Gebet. Das ist so ein Reizthema, weil jeder weiß, eigentlich bete ich viel zu wenig und lustlos und ich muss mich immer zwingen. Und ich hatte damals versucht, irgendwie ganz einfach Ansatzpunkte zu geben, wie man vielleicht das Gebetsleben ein bisschen ankurbeln kann. Und in dieser gleichen Art und Weise möchte ich heute ein anderes Reizthema ansprechen. Nämlich das Thema Evangelisieren. Was heißt das Fremdwort? Anderen von Jesus erzählen? Anderen das Evangelium verkünden? Andere zu Christus führen? Anderen Wege zum ewigen Heil vermitteln? Ihr könnt das übersetzen, wie ihr wollt. Bis zum 17. Februar. Am 17. Februar werden dann zwei Männer, die sich gerade angucken, hier gemeinsam vorne stehen und versuchen nochmal zu klären, was ist eigentlich das Evangelium, das wir verkünden? Das ist eine ganz einfache Frage. Was ist das Evangelium, das wir verkünden? Jeder nickt und sagt, ich weiß es. Versuch mal schriftlich zu formulieren. Ab dann wird es schwierig. Also wir beide wollen das dann mal im Tandem probieren, euch mit euch gemeinsam darüber nachzudenken, was ist der Inhalt der Botschaft? Heute geht es mir nicht um den Inhalt. Heute geht es mir um die Art und Weise des Evangeliumsverkündens. Und es ist ein bisschen bunt bebildert, deswegen heute auch mit Beamer. Nichts Hochkompliziertes. Und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen ermutigen, das, was er ja eigentlich möchte, zu tun. Nämlich das empfangene Heil nicht nur für sich zu bunkern und zu sagen, hey, ich bin im sicheren Hafen, sondern selbst Leuchtturm zu sein, damit andere in diesen sicheren Hafen kommen. Das Heil, das man erfahren hat, weitergeben. Weitergeben in dem Sinne, dass man die Verbindung zu Jesus herstellt und er das Heil dann vermittelt. Ich benutze auf den Folien eine Gliederung und teilweise auch Texte von Hermann Fürstenberger. Ich kenne den Mann überhaupt nicht, aber ich fand die Gliederung total praktisch. Und er hat 6 verschiedene Stile oder Typen identifiziert von Menschen. Und ich möchte von vornherein sagen, dieses ist nicht abschließend. Ja, also es kann sein, dass du dich in keinem Typen so 100% wiederfindest. Darum geht es bei diesen ganzen Typisierungen auch nicht. Das sind so grobe Schubladen und manch einer passt voll in eine Schublade rein und andere hängen so über 3 Schubladen hinweg. Ja, manch einer sagt vielleicht, ach, gib mir den ganzen Schrank. Ja. Und darum geht es auch gar nicht, dass du nachher sagen kannst, ich gehöre zu Typ 3 oder ich gehöre zu Typ 5. Darum geht es gar nicht. Die Typisierung könnt ihr danach wieder vergessen. Es soll nur den Horizont ein bisschen weiter öffnen, dass Evangelisieren nicht heißt, Wolfgang Andler imitieren. Evangelisieren heißt nicht, Wolfgang Andler imitieren. Und setzt Wolfgang Andler mit Sweets gleich oder mit wem auch immer du als dein Vorbildmissionar hast. Bei mir ist es Daniel Willoughby. Ja, wo ich sage, boah, wenn ich wäre wie der. Aber ich bin nicht wie Daniel. Und das ist auch nicht schlimm. Weil mein Schöpfer hat mich so gemacht, wie ich bin und dein Schöpfer hat dich gemacht, wie du bist. Und diese Typisierung, die wir jetzt hier vorstellen, soll einfach nur helfen, mal so ein bisschen Ideen zu bekommen, dass nicht alles immer nach Schema F laufen muss. Und wenn du vielleicht gesagt hast, so toll ich das finde, was Wolfgang da macht, am Büchertisch zu stehen und Traktate zu verteilen. Es gibt 3 Sachen, die ich hasse. Stehen, am Büchertisch und Traktate verteilen. Das ist überhaupt nicht mein Style. Dann merkst du vielleicht, dass es noch andere Typen gibt. Der erste Typ ist der konfrontative Typ oder Stil. Und wenn ihr möchtet, schlagt ihr mit mir die Apostelgeschichte 2 auf. Eine sehr bekannte Stelle, nicht nur, weil wir sie jetzt durch Christian vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten gehört haben, sondern auch sonst eine sehr bekannte Stelle. Petrus predigt zu vielen, vielen Juden. Und wenn ihr da Kapitel 2 aufschlagt, und ich greife jetzt mittendrin in die Rede, ja, ich will nicht die ganzen langen Texte lesen, weil es geht mir nur um diesen konfrontativen Stil. Vers 23, vorher heißt es, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, und jetzt Vers 23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist? Jetzt kommt's. Habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen, das sind die Römer, an das Kreuz geschlagen und umgebracht? Liebe Leute, ich will euch für Jesus gewinnen, den Jesus, den ihr umgebracht habt. Ist das konfrontativ? Ja, ich glaube, das hat schon was sehr Konfrontatives. Die zweite Stelle, Kapitel 4. Die zweite Stelle überspringe ich, oder die kleinen Verse dahinter. Kapitel 4 würde ich gern mit euch nochmal lesen. Und da ist die Rede an die Obersten des Volkes und an die Ältesten. Und Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr, betont, ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Konfrontativ. Da ist, Markus Görke liebt immer die Formulierung Weichspüler. Wir haben viel zu viel Weichspüler in unserer Sprache. Petrus hat keinen Weichspüler in der Sprache. Der bringt die Sachen auf den Punkt. Und das ist nicht jedermanns Stil im Reden und auch nicht jedermanns Stil im Hören. Aber es bekehren sich ganz, ganz viele Menschen aufgrund dieser ersten Predigt und auch weiterer Predigten. Charaktermerkmale eines Menschen, der diesen Stil der Evangelisation bevorzugt, in Anführungsstrichen. Wenn er evangelisiert, dann macht er es so, das ist mit bevorzugen gemeint. Er überspringt den Smalltalk und kommt ganz schnell zur Sache. Ihn zeichnen Zuversicht und Mut aus, den Ältesten und Obersten des Volkes zu sein, ihr seid Mörder. Und übrigens habt auch einen eigenen Messias umgebracht. Das ist schon sehr zuversichtlich, dass Gott hilft, und sehr mutig. Er spricht Themen direkt an, er tritt bestimmt auf und er hat auch eine starke Meinung. Wenn du dich mit dem unterhältst, puff, da ist die Meinung. Und nicht, ich weiß ja nicht so genau, sondern zack. Dieser konfrontative Stil, den habt ihr Weihnachten vor einem Jahr erlebt, als der Prediger der versammelten Weihnachtsmannschaft was erzählt, dass der Zorn Gottes geoffenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und einige von euch zuckten, als das passierte und sagten, das ist ein konfrontativer Stil. Der zweite Stil, der intellektuelle Stil, nicht weit entfernt vom konfrontativen, da gibt es gewisse Überlappungen. Schauen wir uns Paulus an, oder müssen wir bei Paulus erklären, dass er intellektuell ist? Wer schon mal den Römerbrief gelesen hat, vielleicht kann man das zusammenfassen an der Stelle. Wenn du den Römerbrief gelesen hast, merkt, wie Paulus logisch argumentiert. Wie der gefühlt 300 Bibelstellen aus dem Alten Testament zusammenfügt und sagt, und deswegen, Leute, ist doch ganz klar, so und so sieht es aus. Und der sich auch in die anderen hineindenkt. Im Römerbrief gibt es so eine ganz klare Formulierung. Ich rede irre oder das sei ferne. Er bringt irgendwelche Thesen, wo er denkt, dass der Leser des Briefes das gerade denkt, er schreibt das und dann sagt er, aha, das sei aber ferne. Er erzählt was von der Gnade, dass die Gnade uns von Sünde reinigt und dann sagt er, naja, sollten wir vielleicht ein bisschen mehr sündigen, damit mehr Gnade ins Leben hineinkommt? Und dann sagt er, das sei ferne. Also er argumentiert sehr logisch und er denkt sich in andere Menschen hinein und entkräftet dann gleich wieder die Argumente, die sie gerade am entwickeln sind. Meistens entkräftet er das Argument, bevor der andere das Argument entwickelt hat. Das ist der intellektuelle Stil. Das ist ein wissbegieriger Typ. Das ist ein Typ, der analytisches Denken hat. Seine Stärke ist das logische Herangehen an Probleme. Das ist manchmal angenehm, wenn du jetzt gerade mit deinen Gefühlen so durcheinander bist, dass dir hilft, wenn man jemand sagt, okay, jetzt machen wir mal ein großes Stück Papier auf und jetzt machen wir mal 5 verschiedene Blasen und da gibt's die eine Blase, da schreiben wir mal die Themen rein, da gibt's eine andere Blase, das sind andere Themen, der strukturiert dein komisches Gefühl, was sich zwischen Bauchnabel und Kopf irgendwo bewegt. Er strukturiert es, er analysiert es und macht für Punkt für Punkt für Punkt für dich einen Haken dran. Das ist Analytik. Und deswegen hat er auch ein starkes Interesse an den Gedankengängen der anderen. Ich nehme auch deinen Becher. Aber lieb von dir, danke. Ich habe erst Carstens Lächeln gesehen, dachte mir, was gibt's da zu lächeln? So, also dieser Mann ist nicht nur analytisch tätig und seine Stärke ist nicht nur das Herangehen an Probleme, sondern er zeigt auch Interesse an den Gedankengängen anderer. Der reine Lehrertyp ist dann eher so einer, der einfach nur die Sache bringt und noch bitte verarbeitet. Aber so dieser Mensch hier, dieser intellektuelle Stil, der hinterfragt dann auch, sag mal, warum denkst du das? Und was ist denn der Hintergedanke von dem Gedanken, den du gerade geäußert hast? Er setzt sich einfach gerne mit anderen Menschen auseinander. Diskussionen belieben ihn und er beteiligt sich gerne daran. Deswegen habe ich hier dieses Bild genommen, wo die miteinander reden und versuchen, den Sachen auf den Grund zu gehen. Typ 3. Der zeugnishafte Stil, Johannes 9. Wenn ihr möchtet, schlagt ihr es mit mir auf. Im Grunde genommen finde ich den am coolsten. Also auch wenn ich der erste Typ bin und vielleicht der zweite Typ, aber den finde ich am coolsten, weil es einfach ist. Wirklich einfach. Fangen wir mit diesem Mann an hier, Johannes 9. Ich fange mal in Vers 1 so ein bisschen. Ihr kennt, denke ich, die Geschichte, aber dass wir so reinkommen. Und als er, das ist Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen. Blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also eine theologische Frage. So, ihr kennt das dann, dieser Mann wird geheilt mit bestimmten Dingen, also so ein bisschen Teig, der bereitet wird und dann auf die Augen gestrichen wird und dann plötzlich ist er nicht mehr blind, sondern kann sehen. Vers 8 heißt es dann, die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, der hat ja dauernd gebettelt, gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er ist ihm nur ähnlich. Er aber sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Was hat der Mann gemacht? Er hat einfach nur beschrieben, was er erlebt hat. Er hat nicht erklärt, wie diese Teigpaste aus Speichel und Boden, also Erde, ihn gesund gemacht hat. Das weiß er nicht. Er kann keine chemische Erklärung bringen, er kann keine medizinische Erklärung bringen. Er gibt einfach nur wieder, was ihm passiert ist. Jesus hat das und das gemacht, hat das und das gesagt, ich habe dem gefolgt, bin dem gefolgt, also bin ich sehend. Und daraufhin fragen sie ihn dann, wo ist der denn und so weiter. Und Vers 25, also das Ganze ist eine riesen politische Geschichte. Ja, gibt wieder mal riesen Stress, insbesondere mit den Pharisäern. Und dann machen sie ihm Vorwürfe, also die Pharisäer machen ihm Vorwürfe, weil er dann mit ihnen anfängt, da irgendwie zu reden. Und dann Vers 23. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen uns zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist, damit ist Jesus gemeint. Da antwortete der ehemals Blindgeborene, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Er lässt sich gar nicht in diese theologische Diskussion mit reinnehmen, ob Jesus ein Sünder ist oder nicht. Sondern er sagt einfach, hey Leute, ich weiß, ich war so und jetzt bin ich anders. Und das, weil er gehandelt hat. Das ist nicht intellektuell. Das ist nicht konfrontativ. Das ist zeugnishaft. Und das ermutigt mich gerade für die jüngeren Kaliber, die ihr in den Schulen sitzt und von euren Klassenkameraden vielleicht teilweise Fragen an den Kopf geschmissen bekommt über die Bibel, wie denn das so alles passen kann und woher wir denn wissen sollen, dass die Bibel wahr ist und ob es nicht Abschreibfehler gegeben hat und diese tausend Fragen, mit denen ihr von Ungläubigen gequält werdet. Dieser Blindgeborene hat sich auf die Diskussion, ob Jesus ein Sünder ist oder nicht eingelassen. Er sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Der ist ganz einfach aufrichtig und sagt, das weiß ich nicht. Ist auch nicht schlimm, weil was ich dir sagen kann, ist, was mit mir war. Ich war blind, jetzt bin ich es nicht mehr, weil er gehandelt hat. Und genauso könnt ihr auch ganz normal Zeugnis geben. Ihr müsst nicht immer Angst haben vor den vielen theologischen Kontras, die ihr bekommt, sondern sagt dann einfach, das weiß ich nicht. Und das ist nicht schlimm, denn dein Klassenkamerad weiß ja auch 7 Milliarden Sachen übers Leben nicht. Ja, wir fühlen uns dann immer so, oh, ich bin ein schlechter Evangelist, weil ich nicht jede Frage beantworten kann. Dazu hat uns Gott dann auch nicht berufen, jede Frage beantworten zu können, sondern einfach zeugnishaft zu sagen, mein Leben war so, ich habe mich bekehrt und danach ist es so geworden. Oder was auch immer dich jetzt besonders, was dein Zeugnis beinhaltet. Charaktermerkmale dessen, der gerne durch persönliches Zeugnis das Evangelium weitersagt. Er ist ein guter Zuhörer, und entdeckt dadurch, was sein Gegenüber bewegt. Er sieht Verbindungen zwischen seinen eigenen Erlebnissen und denen anderer Menschen. Und ihm fällt Kommunikation leicht. Er ist von Gottes Wirken und Eingreifen überwältigt. Und es erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Wenn du was mit Gott erlebt hast, was dich richtig froh macht, dann gib Zeugnis davon, dann berichte davon. Und dann verstehen die anderen das nicht. Und der Blinde wusste nicht, wie aus Staub und Speichel eine Gesundheitspaste werden kann. Ist auch gar nicht wichtig gewesen, sondern er konnte es bezeugen. Wir sind ja Zeugen des Herrn und nicht Erklärer, wissenschaftlich Analysierer des Herrn. Da möchte ich euch einfach ermuntern, das, was ihr mit Gott erlebt, davon gibt Zeugnis. Und nicht nur im Christenkreis. Ja, wir geben uns hier sonntags gerne Zeugnis über Bewahrung in Krankheit, Bewahrung bei Operationen, Wohnungen, die wir suchen, die wir dann irgendwann auch bekommen. Tut das auch außerhalb. Und dann wundern die sich, dass ihr immer Gott mit in euer Reden hineinnehmt. Gott hat mir eine Wohnung geschenkt. Die ist doch von der GEWO Süd oder von DGEWO oder wie auch immer der Vermieter heißt. Wie meinst du, Gott hat dir die geschenkt? Na, ich habe Gott gebetet und es war so schwer, in Süden eine Wohnung zu kriegen. Ja, Monika, ja, wollte gerne in der Nähe von Marlow was finden. Es war so schwer, was zu finden. Und dann hat Gott ihr die Wohnung geschenkt. Ihr könnt sagen, ich habe eine Wohnung bekommen, oder ihr könnt sagen, Gott hat mir eine Wohnung gegeben. Zeigt es auf der Stelle, Gott hat mir eine Wohnung gegeben. Wie Gott. Und schon seid ihr im Gespräch drin. Oder auch nicht, wenn der andere sagt, okay, das ist so ein religiöser Spinner. Trotzdem, du hast erstmal was gesagt von Gott. Also ich finde diesen Typ toll, weil Gott im Leben eines jeden Menschen handelt. Und deswegen können wir das eigentlich alle. Wir trauen uns bloß manchmal nicht. Na Mensch, dann zwei Ohrfeigen und dann geht mal nach vorne und dann klappt das schon. So ein bisschen Durchblutung fördert alles. Dann haben wir den beziehungsorientierten Stil. Und natürlich finden sich hier insbesondere Schwestern oder Frauen wieder. Weil ihr von Gott her so angelegt seid, mehr auf der Beziehungs- als auf der Sachebene unterwegs zu sein. Das ist eure Stärke. Aber wir nehmen mal einen Mann, Matthäus, Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 27 fortfolgende. Ich habe jetzt hier Elberfeld, da steht Berufung des Levi. Levi, das ist Matthäus, das sind die gleichen Personen. Und danach ging er hinaus, damit ist Jesus wieder gemeint, und er sah einen Zöllner, also einen von der Zollbehörde, der irgendwo stand und Zoll einnehmen musste. Wenn man von Stadt A nach Stadt B irgendwelche Waren transportierte, dann wollte die Stadt daran Geld verdienen, dass du in ihrer Stadt Geld machst. Bei uns nennt sich sowas Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer. Gibt es sehr viele Formen von, gab es damals auch. Du kommst also mit einem Karren mit Ware in die Stadt rein, dann schätzt irgendeiner, was die Ware wert ist und dann wird ein bestimmter Betrag davon einfach einkassiert. Dass du in dieser Stadt Gewinn machen kannst, kostet dich erstmal Geld. Das ist der Job eines Zöllners. Die waren natürlich nicht beliebt. Keiner von euch zahlt gerne Steuern. Und wenn die Steuern dann auch noch willkürlich sind, weil es da halt dann nicht fair gemessen wurde, sondern halt dann auch mal schnell das Doppelte oder Dreifache verdient wurde, ja, ein Denar wurde an den Staat abgegeben und zwei Denare hat der Zöllner für sich behalten. Solche Leute waren nicht beliebt, insbesondere nicht bei den Juden. Und Jesus sieht einen solchen Mann mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Soweit, so gut. Die kürzeste Bekehrungsgeschichte, die wir, glaube ich, in der Bibel haben. Auch nicht besonders informativ, wie das denn genau alles lief. Spannend ist, was der Mann danach macht. Also irgendwie ist er jetzt zu einem Nachfolger Jesu geworden. Und dann heißt es Vers 29, und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Ja, also man hat den Messias getroffen, man hat den Retter gefunden, man hat diesen Wundermann aus Galiläa kennengelernt und für den macht man ein Essen. Aber was macht er noch? Weiterlesen. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen am Tisch lagen oder zu Tisch lagen. Das heißt, er hat nicht nur das Fest für Jesus gemacht, was wir ja nachvollziehen könnten, sondern er hat seine Kollegen, seine Kumpels eingeladen. Und ich muss jetzt was hineininterpretieren, weil es nicht dasteht. Es ist sehr knapp gefasst im Lukas-Evangelium. Aber der wollte irgendwie, dass die Jesus auch kennenlernen. Zumindest hat er sich nicht gescheut, sich mit Jesus dort zu zeigen, vor seinen Kumpels. Jungs an der Schule, wie leicht ist es zu sagen, ja, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Das ist nicht ganz so einfach. Da haben wir ein ganz interessantes christliches Schamgefühl. Wir schämen uns unseres Herrn, obwohl wir in der Bibel lesen, dass wir uns des Herrn eigentlich nicht zu schämen brauchen. Aber wir tun's. Und hier ist jemand, der sagt, okay, jetzt habe ich den Messias kennengelernt, ich will ihm nachfolgen und ich will, dass mein ganzes Umfeld davon weiß. Und in dem Fall war es das Kollegium. Und die Juden, die regen sich darüber natürlich auf. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine und wie kann das sein und so weiter und so fort. Und Jesus antwortet ganz entspannt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und mit denen, unter denen war bisher Matthäus und die hat er jetzt eingeladen. Charaktermerkmale dessen, der diesen Stil in der Evangelisation gerne praktiziert. Seine Persönlichkeit strahlt Wärme aus. Er ist ein guter Unterhalter, also unterhält sich gut, spricht gerne mit Leuten. Er geht beziehungsorientiert durch das Leben. Er ist mitfühlend. Er empfängt sensibel die Signale seines Gegenübers. Und er ist auf Menschen und ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Das leite ich jetzt nicht alles aus Levi ab. Bitte nicht. Ja, Levi ist nur ein Beispiel für diesen Typ und die Charakterisierung, die da unten steht, ist allgemeiner. Aber das Foto passt doch, oder? Und da sind einige von euch genau so, die das Weinen, das innere Weinen vielleicht des Gegenübers auch ja gar nicht sehen, weil man es vielleicht gar nicht sieht oder sehen kann, die es aber empfinden und die dann hingehen, vielleicht auch den ersten Widerstand sich zu äußern, brechen und dann plötzlich das Herz mal ausgeschüttet wird. Das können wir in der Gemeinde machen, das können wir aber durchaus auch mit Leuten außerhalb der Gemeinde machen. Das Fremdwort dafür ist Empathie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, dieses sich in das Gefühlsleben anderer hineinversetzen können. Emotionale Intelligenz ist dann der wissenschaftliche Titel, glaube ich. Vermutlich unterscheidet man das auch noch. Schmeiß noch mal alles in den gleichen Topf. Ja, dieses Wahrnehmen, da ist jemand, der Hilfe braucht. Und zwar eher so in der seelischen Sicht. Jetzt zu dem Helfen auf der praktischen Sicht kommen wir noch bei einem anderen Typen. Und das ist etwas, wo wir Zeugnis geben können. Wir sehen in der Nachbarwohnung vielleicht, bisher war da eine Familie, Mann, Vater, drei Kinder und den Mann hast du seit 3 Monaten nicht gesehen. Natürlich kannst du sagen, ah, jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden, das ist halt dummerweise gerade eine solche Ehe. Oder du kannst auch irgendwie gucken, ob du die Frau von nebenan mal einlädst zum Kaffee. Und dann bist du eine halbe Stunde einfach vielleicht im Smalltalk unterwegs und dann, ich weiß, dass die Frage jetzt vielleicht wehtun kann, aber ich möchte sie stellen. Wo ist denn dein Mann? Und dann öffnet sich die Frau oder sie öffnet sich nicht. Das muss ja keiner. Das ist ein offenes Gesprächsangebot. Und dann kommt ganz viel raus und dann kannst du mitfühlend sein. Dann kannst du die Liebe Gottes weitergeben, denn das ist unsere Aufgabe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn dir das passiert, dass du einen ganz schlimmen, schweren Schicksalsschlag erfährst, Schicksalsschlag bitte in Anführungsstrichen verstanden, also aus weltlicher Sicht Schicksalsschlag, dann möchtest du, dass jemand da ist, der dich umarmt, der dich vielleicht auch mal ein bisschen losplappern lässt und der dir vielleicht am Ende vielleicht auch sogar einen Tipp gibt. Aber vielleicht muss es auch gar kein Tipp sein. Die Freunde Hiobs beweisen ihre Freundschaft, wenn der Buch Hiob Kapitel 1 und 2 liest, erstmal dadurch, dass sie 7 Tage bei ihm sitzen und sich dieses jammerliche Etwas angucken und mit ihm trauern. Da wird nicht geredet. 7 Tage erstmal nur da sein. Das ist Liebe. Und Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer ist denn mein Nächster? Naja, vielleicht wirklich der 3 Meter übers Treppenhaus. Eigenheimbesitzer 10 Meter über den Garten. 5. Der einladende Stil. Die Frau am Brunnen, habt ihr sie vor Augen? Ja, die mehrfach verheiratet war und jetzt mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie irgendwie nicht verheiratet ist, wie auch immer das genau dann vor Ort alles ablief. Und Jesus begegnet ihr, sagt, gib mir zu trinken. Und dann fangen sie an, über das Trinken zu sprechen, dass er Wasser hat, nachdem, wenn man davon trinkt, dass man nie mehr dürstet. Also er ist richtig interessant mit ihr unterwegs. Aber dann sagt ihr etwas über sie, wo sie völlig verwirrt ist, dass sie es weiß. Nämlich, dass der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, nicht ihr Mann ist und dass sie schon mehrere Männer gehabt hat, also mehrfach verheiratet war. Und das fasziniert diese Frau. Mal sehen, ob mein Computer mitmacht. Schlagt mit mir Johannes 4 auf, bitte. Jetzt geht's wieder. Und vielleicht gleich ins Ende reingehen, ab 39. Oder ich lese mal 29 für euch, weil ich das total spannend finde. Ja, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, 28, und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Also diese Tatsache, dass Jesus weiß, wie ihre Ehegeschichte aussieht, das fasziniert sie total. Er hatte als Jude ja gar nichts dort zu suchen. Also es war jetzt nicht jemand, der schon seit 10 Jahren in dem Dorf wohnt und deswegen weiß, was da abgegangen ist, sondern als Jude meidet er die Gegend. Er kann eigentlich gar keine Sachinformationen haben, aber er hat sie. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Und dann später, jetzt will mein Computer wieder nicht wie ich, kann mal bitte jemand 39 bis 42 lesen, bitte?
Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn und des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb dort 3 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist.
Danke. So wie ich die Frau am Brunnen verstehe, die hat sich noch nicht bekehrt, sondern die ist erstmal nur völlig geschockt. Wieso weiß der sowas Geheimes über mich? Und rennt in die Stadt oder ins Dorf und sagt allen Leuten davon, der weiß alles über mich. Die Dörfler, die wussten natürlich, wie ihre Lebensgeschichte aussieht. Und sagt, waren verwundert. Sie war noch nicht wirklich wiedergeboren, höchstwahrscheinlich. Aber sie erzählt von Jesus und lädt Leute ein, guckt euch diesen Menschen mal an. Das ist wieder so, ich weiß noch nicht alles über Christus. Ja, sie stellt ja die Frage, ist dieser etwa der Christus? Also sie ist theologisch völlig wieder unsicher. Aber sie sagt, hier ist mir etwas passiert, da hat Gott etwas getan und ich möchte, dass andere davon erfahren. Und so könnt ihr auch einladen. Ihr müsst nicht alles Theologische wissen, aber ihr könnt einladen. Der einladende Stil drückt sich darin aus, dass man gerne zur Evangelisationsveranstaltung zum Beispiel einlädt. Weiß nicht, das gab es in meiner Jugend. Ob es das heute noch gibt, weiß ich gar nicht. Also es fährt immer noch der Bus von der christlichen Jugendpflege irgendwo rum. Aber bei mir war Anton Schulte zum Beispiel in meiner Jugend. Das war so, da hat man große Zelte aufgebaut oder Kirchen gemietet, wo dann eingeladen wurde zu Anton Schulte. Und ich habe das mitgemacht, weil mein Jugendleiter das wollte, dass ich da mitmache. War nie so meine Welt. Aber der einladende Typ, der lernt gerne neue Leute kennen, er empfängt andere gastfreundlich, öffnet auch gerne sein Haus, damit Leute kommen und dann wiederum andere kennenlernen. Das ist also nicht unbedingt derjenige, der selbst alles macht. Die Frau am Brunnen hat selbst nicht viel gemacht. Sie hat einfach nur eingeladen, kommt. Und dann hat sich eine Szene ergeben, wo dann die Jünger am Ende, danke Christian fürs Vorlesen, sagte, wir glauben nicht mehr um das Redens der Frau willen, sondern wir haben selbst gehört und wissen. Ich sage mal, das ist das Minimum. Lade die Leute ein. Und ich werde euch am Ende noch mal eine Liste geben von Einladungsmöglichkeiten, die es gibt. Ja, fühle ich da nicht unfähig zu. Du kennst Menschen, lade ein. Und nicht, weil du denkst, du müsstest gleich die ganze Theologie von A bis Z, und zwar Calvinismus und Arminismus, schön separiert darstellen können. Nee. Da ist etwas. Da ist etwas, das ist viel besser als Fernseh gucken, Kino gucken. Ob das jetzt ein Frauenbasteln ist, also ein Basteln für Frauen oder ein Frühstück für Frauen oder was auch immer, ein Jugendabend vom Teamkreis in Marlow, da ist etwas, das ist anders. Und du lädst deine Leute ein und sagst, Leute, du könntest jetzt in den Club gehen, du könntest jetzt ins Kino gehen, aber komm mal, da ist was anderes. Die gehen anders miteinander oder wir gehen anders miteinander um und da denken wir auch mal über Themen nach, die du sonst nie gehört hast. Einladender Stil. Du bist da nicht unbedingt für die Bekehrung dieser Person verantwortlich. Was dich allerdings auch nicht hindern soll, einfach mal das Gespräch auch zu suchen. Aber einfach mal die Leute einladen. So, der letzte und sechste Stil in dieser unvollständigen Aufstellung ist der dienende Stil. Beispiel ist Tabea, kann mal jemand, liest mal jemand mit Apostelgeschichte 9, 36 bis 43 vor.
in Joppa war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber an jedem Tag, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Hüller nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihm war. Petrus aber zieht alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb.
Das augenscheinliche wichtige Ereignis ist diese Wiedererweckung oder Auferweckung. Darum geht es mir gar nicht. Was hat diese Frau ausgezeichnet? Was war das, was sie berühmt gemacht hat, in Anführungsstrichen? Oder was war stand in ihrer Nachrede drin? Nachrede ist das, was man nach dem Versterben eines Menschen über einen Menschen sagt. Keine rhetorische Frage, ich bitte um verbale Antwort, hörbar.
War eine Schneiderin.
Oberkleider, Unterkleider oder so, sie hat geschneidert, genau. Und hat damit den Heiligen gedient. Die hat halt von morgens bis abends da gesessen und Kleidung gemacht für die Leute, die Kleidung brauchen. Eine Dienerin. Könnt ihr das Bild erkennen? Ich finde das total schön. Weißt du mal, was das ist? Hier ist die Dienerin und die hat irgendein Essen in der Hand, was sie an die Haustür liefert. Das ist jetzt kein Pizzaservice. Also nicht im kommerziellen Sinne. Sondern da ist eine Familie krank oder es wurde gerade entbunden und dann kommt einfach jemand vorbei und bringt mal schnell was zu essen vorbei. Das geschieht hier in der Gemeinde. Das ist dienend. Und das ist schön, wenn es in der Gemeinde geschieht, denn wir sollen jetzt zuerst den Heiligen die guten Dinge bereiten. Aber es heißt nicht ausschließlich den Heiligen. Warum nicht sowas auch mal mit einem Nachbarn machen, der von Gott noch gar nichts weiß? Und dieses Dienen muss jetzt nicht in Essenshinsicht sein. Ja, ihr, die ihr Häuser habt, ihr habt Nachbarn, höherer Wahrscheinlichkeit ist der eine Nachbar nicht gläubig. Dem kann man vielleicht mal helfen beim Baumbeschnitt, beim Transport von irgendwas. Man redet über einen Gartenzaun miteinander und einander dienen. Und beim Dienen Zeugnis geben. Ich habe meinen Nachbarn gehabt, jahrelang, wir hatten nicht so viel miteinander zu tun, so klassisches nachbarschaftliches Verhältnis, man sagt guten Tag, man quatscht über die Hunde, die dauernd kläffen und also Smalltalk vom Einfachsten eigentlich nur. Und der ist dann irgendwann ausgezogen und ich habe ihn gefragt, ob er Hilfe braucht. Er hat die Frage nicht verstanden. Ich meinte, sie ziehen doch jetzt um und das, er war so ein bisschen umfangreicher gestaltet, ja, und ob er vielleicht ein paar kräftige Hände braucht, die ihm beim Kisten rauf oder runterschleppen oder bei einer Waschmaschine oder sonst irgendwie helfen. Die Frage hat ihn fasziniert. Ich dachte mir, hey, ist doch irgendwie ganz normal, oder? Also in der Gemeinde, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde umziehen, ich glaube, 3-4 Leutchen würden schon auf mich zukommen und fragen, braucht ihr Hilfe? Aber das ist in der Welt nicht unbedingt üblich, denn die Liebe der Menschen erkaltet. Das ist das Kennzeichen der letzten Tage, laut den Pastoralbriefen, dass die Liebe der Menschen erkalten wird. Man macht häufig, ich sage nicht, kein Mensch macht das, aber es ist eher ungewöhnlich, dass man von wildfremden Leuten unterstützt wird. Ja, versuch mal auf einer Straße irgendeinem zu helfen. Der kriegt erstmal Anfälle, Angst hat, du willst ihn überfallen oder sonst irgendwas. Charaktermerkmale von Menschen, die gerne anderen dienen. Demut und Geduld sind ihre Wesenszüge. Sie nehmen die Bedürfnisse anderer wahr. Man muss schon offene Augen haben, um zu gucken, wo man helfen kann. Ihre Liebe zeigt sich vornehmlich durch Taten und gar nicht so sehr durch Worte. Sie messen auch untergeordneten Aufgaben einen Wert bei. Ja, das ist für uns immer faszinierend. Wir machen seit 20 Jahren Jungschar-Freizeiten und irgendeiner muss die Toiletten putzen. Das ist eine definitiv untergeordnete Aufgabe, die keiner irre gerne macht. Und es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wenn Leute es einfach mal machen. Die sind dann plötzlich geputzt, die Toiletten, obwohl man nicht in der Mitarbeiterbesprechung das Thema ansprach. Und sage, das ist so ein dienender Stil. Und das ist ein Zeugnis. Da steht nicht überall J-E-S-U-S drauf, Jesus. Aber diese Liebe dem anderen zu zeigen, kann irgendwann dazu führen, dass der Bediente dann fragt, aber warum machst du denn das? Herr Jesus hat mir gedient und ich möchte gerne dir dienen. Hä, Jesus hat dir gedient? Was soll das denn? Und schon ist die Tür offen. Indem du vorher gedient hast. Wo Hilfe gebraucht wird, packen Sie gerne an. Vieles von dem machen wir innerhalb der Gemeinde und ich möchte einladen, den Blick ein Ticken weiter zu öffnen und einfach mal in das Umfeld der Nächsten zu gucken. Also bei den Schülern, die Klassenkameraden, ja, wenn du schlecht bist in Mathe und du hast einen Klassenkameraden, dem geht's nicht so gut in Mathe, könntest du an der Stelle helfen? Und dann fragt er, wieso? Alle in der Klasse lachen mich aus und du willst mir helfen? Und schon hast du die Möglichkeit, was von Jesus zu erzählen. Jesus hat mir auch geholfen, als alle Engel über mich gelacht haben. Bisschen weit hergeholt jetzt das Beispiel, aber ihr versteht vielleicht die Parallele. Ja, und das sind dann Chancen, die ihr habt. Und es ist einfach gut, anderen zu dienen. Jesus hat, Andrea und ich hatten uns gerade in der Pause unterhalten, Jesus hat auch Menschen geheilt. Und nicht jeder davon ist Christ geworden. Er hat es einfach mal erstmal gehandelt. Und hat ein Zeugnis damit hinterlassen. Das muss also nicht immer sein, ich helfe dir und nach dem dritten Mal helfen, musst du dich aber auch bekehrt haben. Weil das steht da auf der Folie. Das steht nicht drauf. Aber ja, nicht dieses, ich gebe meiner Frau dreimal am Tag einen Kuss, damit sie abends mit mir einen romantischen Abend verlebt. Solche Kausalitäten sind blöd. Das klappt im Leben so nicht. Ja, sondern einfach, seid ein Diener. Und dann wird der Herr auch Gelegenheiten schenken. Und ich diene und bin damit dann auch glücklich, dem anderen zu dienen, wenn ich so ein dienender Typ bin. Ja, und der konfrontative Stil, naja, der geht halt immer nach vorne und sagt, ihr habt den gekreuzigt, der euch retten wollte. Jetzt schaut mal, wie ihr aus der Nummer rauskommt. Ich habe eine Lösung für euch. Aber erstmal müsst ihr die Kröte schlucken. Lebt diesen Stil, den Gott in euch hineingelegt hat und vertraut darauf, dass Gott dann diese Situation in irgendeiner Form nutzt oder auch nicht nutzt. Ups, falsche Taste. Die wollte ich erreichen. Was für ein Typ bist du? Vielleicht packst du in keine der Schubladen so richtig gut rein. Ich passe so in 2-3 rein vielleicht. 2 sehr stark, 1 eher schlaff. Ja, vielleicht würdest du noch eine 7. Kiste oder eine 8. Kiste finden. Aber ich hoffe, dass du vielleicht so ein bisschen ermutigt worden bist, einfach Christ zu sein. Einfach zu leben. Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Und zu überlegen, wie du das im Alltag praktizieren kannst. Es gibt in der Gemeinde verschiedene Möglichkeiten einzuladen und es gibt auch verschiedene Ideen in der Gemeinde, wie wir versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Jesus noch nicht als ihren Heiland angenommen haben. Und die meisten davon sind uns bekannt. Achso, erst kommt die Folie. Okay, das werde ich mich gleich nochmal wiederholen. Sorry, jetzt habe ich schon einen Monitor und gucke nicht drauf. Also, was nun? Das ist auch von dem Autoren, den ich vorhin nannte. Trainiere und bleibe offen. Trainiere deinen Stil der Evangelisation und bleibe für andere Stile offen. Gott schenkt Begabungen und Befähigungen. Nochmal, wir müssen nicht wie Wolfgang Andler unterwegs sein. Wir müssen nicht Linda nachahmen. Aber wir müssen von beiden dieses herzliche Anliegen übernehmen, Menschen für Gott zu gewinnen. Das übernehmen wir, bloß der Stil, der hängt sehr von der Persönlichkeit ab, die Gott in dich hineingelegt hat. Schau bitte nicht auf den herab, der nicht den von dir bevorzugten Stil der Evangelisation praktiziert. Also die Obertraktatverteiler, die immer ganz viele Traktate verteilen, die werden bei mir nie viel Erfolg haben. Ich finde Traktate verteilen, seitdem ich als Kind für die SPD-Werbung gemacht habe, finde ich ganz schrecklich. Ich habe als kleiner Junge Luftballons für die SPD verteilt. Ich hatte keine große politische Überzeugung. Ich fand das nur cool, mit meinen Eltern diesen Wahlkampf da zu machen. Stoppelpack das. Ich habe da Berührungsschwierigkeiten nicht. Ich hätte auch nie ein Traktat von irgendjemandem entgegengenommen. Oder höchstens mitgenommen und beim nächsten Papierkorb wieder fallen gelassen, weil das überhaupt nicht ich bin. Aber die Büchertische werden ihre Bücher los. Ja, als Markus da war oder jetzt Hans-Martin oder wer auch immer an diesen Büchertischen steht. Ich finde das toll, dass es Leute gibt, die das machen. Ich merke nur, mein Ding ist es nicht. Stell mich vor 400 Leuten und lass den Leuten sagen, ihr habt Christus umgebracht. Da bin ich zu kriegen für. Ja, wo andere sagen, vor 400 Leuten, ich kriege ja auch nicht mal vor 4 Leuten den Mund auf. So sind wir unterschiedlich und das meint hier dieses Versuche, deinen Stil zu praktizieren, deinen Charakter, den Gott in dich hineingelegt hat, zu leben. Und schau bitte nicht auf die herab, die einen anderen Stil an den Tag legen. Gott wirkt durch unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Art und Weise. Das ist seine Absicht. Suche Gelegenheiten, bete für Gelegenheiten, das Evangelium zu verkünden. Das gefällt Gott und wird auch erhört werden. Und um Gelegenheiten zu schaffen, macht auch Liebe erfinderisch. Ich werde euch gleich drei Ideen vorschlagen, die ich im nächsten Halbjahr probieren möchte. Ihr werdet vielleicht bei der einen oder anderen Idee sagen, was hat denn der für eine Macke? Aber das ist meine Art, wie ich versuchen möchte, Leute hineinzukriegen. Eine kennst du schon, Bernhard. Ja? Also, Gelegenheiten darum beten, um Kreativität den Herrn bitten und dann einfach mal loslegen. Und wenn irgendeine Sache einfach nicht zündet, dann zündet sie nicht. Naja, was denn dann passiert? Hast du 2 Stunden aus Versehen für die falsche Sache gebetet? Naja, oder hat nicht so funktioniert. Gemeinsam geht's besser. Im Team darf man sich unterschiedlichen Stilen ergänzen, darf voneinander lernen, füreinander beten, einander ermutigen und korrigieren. Ja, manchmal klappt das gut. Wir haben hier so einen Männerkreis, der hat es probiert, da hat es letztes Jahr nicht so ganz so hervorragend geklappt, aber wir legen einfach nochmal neu los und dann wird das schon wieder werden. Ja, also lasst uns als Gemeinde auch immer wieder ermutigen und ihr Frauen, ihr seid also treu mit euren Frauen bastelns und Frauen frühstücken. Ich finde das toll und vielleicht müssen wir Männer auch ab und zu das mal loben. Ja, da sind uns die Frauen weit voraus. Im Team ist es wichtig, sich auch einander zu ermutigen. So. Jetzt, es gibt verschiedene Möglichkeiten einzuladen, Leute mitzubringen. Da ist bewährt und routiniert unser Heiligabend-Gottesdienst, die Bastelabende für die Frauen, das Frühstück mit Vortrag für die Frauen, Jungschar und Jugendsport und Teamkreis. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe das gestern Abend gemacht, während ganz paar andere Sachen reingeflattert sind und ich nicht weiterdenken konnte. Wenn euch noch was einfällt, dürft ihr es auch gerne nennen. Ich blubbere in der Zwischenzeit, während ihr überlegt, ob noch irgendwas fehlt in den gemeindlichen Aktivitäten. Aber der Jugendsport ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich dafür gedacht, dass wir Klassenkameraden mitbringen, mit denen zusammen Sport haben. Und erstmal Punkt. Und vielleicht hat er dann Lust, auch irgendwann in den Teamkreis zu kommen. Vielleicht auch nicht. Oder in die Jungschar. Ich weiß nicht, wie die Altersspanne beim Sport ist. Das haben wir 1988 in Mariendorf auch gemacht. Wir haben eine Turnhalle gemietet, hatten wir unseren Sport. Und dann sind die meisten dann nach dem Duschen in die Jugend gegangen in der Freibergstraße. War ein ganz anderes Gebäude, eine Viertelstunde entfernt zu Fuß. Aber es sind Leute darüber in Kontakt mit Christen gekommen und haben gemerkt, Mensch, Christen können auch Spaß haben. Ich dachte, Christen beten immer nur. Nee, die schießen auch mal ein Tor und die fluchen auch mal, wenn sie nicht treffen. Ja, das sind ganz normale Menschen. Und dann kann man sagen, ja, der Herr Jesus will eigentlich nicht, dass ich schlechte Worte in den Mund nehme, aber ich bin ein Sünder, aber trotzdem hat er mich lieb. Und schon kann man Zeugnis geben, ganz normal. Ich möchte euch 3 Dinge noch vorstellen und dann bin ich auch fertig, nämlich die 3 Dinge, die ich mir jetzt fürs nächste Halbjahr vorgenommen habe. Da steht schon konkrete Datum drin, teilweise auch Uhrzeiten, das sind alles Plandaten, also das ist geplant. Die Brüder, die mit mir im letzten Jahr und im vorletzten Jahr versucht haben, sowas zu planen. Ich habe euch das gestern Nacht geschickt, oder 19 Uhr. Ihr habt es vermutlich noch nicht gesehen, aber das habt ihr auch schon mal gekriegt. Vielleicht müssen wir die Termine nochmal verändern. Aber ich wollte euch nur was Konkretes geben. Erstens, dass ihr mit ihr merkt, was das heißt, vielleicht auch selbst mal kreativ zu sein. Aber wenn euch irgendwas davon anspricht, diese Veranstaltung werden wir höchstwahrscheinlich durchführen. Und wenn euch das gefällt, dann sprecht mich oder Sven oder Thilo und Harald und Achim an. Genau. Also, Männertreff, Relaunch, der zweite. Die Idee war, ihr merkt schon am Titel, es geht nur um Männer. Männer laden Männer ein. Wir wollen unsere Kollegen, unsere Kumpels oder unsere männlichen Nachbarn einladen zu männertypischen Sachen. So, jetzt ist die Frage, was ist männertypisch und was können wir bezahlen? Und eine Sache, das ist jetzt nicht ganz so männertypisch. Wir wollen ein Video zusammen gucken, und zwar den Film 6000 Punkte für den Himmel. Der ist schon ein paar Jahre im Markt. Ich denke, der eine oder andere kennt ihn. Ist 20 Minuten lang, also ein überschaubarer Film. Und da geht's ums Himmelreich. Und ich schlage vor, dass wir am 16.02. uns um 19 Uhr treffen. Ich suche noch die Wohnung, in der wir das machen. Wenn sich keine findet, machen wir es bei uns. Und die Idee ist, dass wir halt nicht nur ein Video gucken, sondern dass wir auch zusammen als Männer ein Buffet vorbereiten. Das heißt, wir holen die Zutaten, bereiten das Abendessen dann aber gemeinsam dort vor. Das heißt, man arbeitet, man hat Zeit miteinander, quatscht miteinander. Nach dem Film isst man das Ganze dann vom Buffet und hat Zeit, sich einfach miteinander zu unterhalten. Und es wäre gut, wenn die Christen versuchen, irgendwie auf das Thema des Filmes einzugehen und nicht über die letzten Bundesliga-Ergebnisse sich zu ärgern. Ja, Ja, wobei das letzte auch nicht verboten ist. Also das ist jetzt keine Evangelisationsveranstaltung, das ist einfach ein Termin, wo ein Christ sagt, ich habe da einen Freund oder ich habe einen Kollegen und den will ich einfach mal mitnehmen zu sowas. Das ist der Gedanke. Und mein Gedanke ist, dass wir noch ein passendes Spiel zu dem Thema Punkte sammeln spielen. Da habe ich noch nicht ganz gefunden, was wir machen, aber dass wir nach dem Essen dann auch noch irgendwie zocken im weitesten Sinne. Genau. Was kostet dich das Ganze? Du musst einen Buffetsbeitrag mitbringen. Ansonsten ist das kostenlos. Bei den nächsten beiden musst du ein bisschen Geld auf den Tisch legen, weil das Ganze etwas kostet. Das zweite sieht so aus. Wer Ansgar kennt, sagt typisch Ansgar. Das ist eine Sauna. Das erkennt man hier vielleicht. Und das ist eine Fasssauna und das ist ein Anhänger. Ich möchte gerne zum 30.03. um 16 Uhr zum Beispiel an den Mellensee, das ist noch nicht ganz Prozent, noch nicht 100% sicher, möchte ich gerne eine Fasssauna anliefern lassen. Die wird einfach hingefahren, mit Holz angeschmissen. Und dann werde ich da diverse Aufgüsse durchführen. Leckere Pfefferminze, Orangen, vielleicht ein bisschen Salzpeeling einreiben. Also mal so richtig Gas geben in den Ding. Da werden wir auch nicht mit 60 Grad starten. Das ist eine Männerveranstaltung. Also 80 bis 100 Grad muss das Ding hinkriegen. Und danach springen die völlig roten Kerle in den See. Deswegen am Mellensee. Und da man ja nicht die ganze Zeit in der Sauna sitzt, wird dann zwischendurch gegrillt. Lecker gegessen. Ich persönlich hätte es kein Problem, wenn auch ein Bierfass irgendwo rumsteht, aber es kann auch gerne alkoholfreie Limo sein. Und dann eine 5- bis 10-minütige evangelistische Botschaft. Irgendein Wort aus der Bibel den Leuten mitgeben. Genau. Und da muss jeder was zum Essen mitbringen und weil das Ganze natürlich was kostet, vielleicht ein Obolus von 15 Euro. Ist jetzt einfach nur so eine Hausnummer. Und wenn jemand die 15 Euro nicht hat, dann hat der einladende Christ sie vielleicht. Und wenn der auch kein Geld hat, dann hat es die Gemeinde oder irgendeiner von uns. Also irgendwie kommen wir schon aufs Geld. Aber einen Kollegen mal einzuladen, zu sagen, du, wir haben einen Irren in der Gemeinde, der lässt sich eine Sauna an den Mellensee transportieren. Und dann wird Ende März, da ist ja noch richtig schön kalt, das Wasser am Mellensee, ja, dann werden wir dann richtig aufglühen und danach uns zischend ins kalte Wasser begeben. Vielleicht kannst du damit jemanden gewinnen. Und der lernt dann nette Menschen kennen. Und die dritte Idee, komische Führung hier, am 1. Mai möchte ich gerne um 16 Uhr bei uns ein Krimi-Dinner durchführen zum Geier mit dem Mord. Davon hatte ich Bernhard schon erzählt und ihn eigentlich schon versucht zu gewinnen, weil ich glaube, das wäre genau das Richtige für ihn. Wir brauchen noch einen Sheriff. Das ist, wer Krimi-Dinners kennt, das gibt es ja im kommerziellen Bereich, in den großen Restaurants wird das durchgeführt, aber das kann man auch privat machen, sprich man trifft sich, man kleidet sich entsprechend. Kinder würden sagen Verkleidung, das darf man Männer nicht sagen, sondern angemessene Kleidung wird gebeten. Da das Ganze im Wilden Westen stattfindet, muss man natürlich entsprechende Kleidung aus dem Wilden Westen haben. Sheriffstern aus der Kiste der Kinder klauen und einen Plastikrevolver von den Jungs mopsen und dann irgendwie verkleidet dahin kommen. Dann erstellt man zusammen eine Dekoration des Raumes, weil mein Wohnzimmer sieht definitiv nicht aus wie ein Saloon, aber das Ganze findet in einem Saloon statt. Also müssen wir den Raum irgendwie so dekorieren und das machen die Männer miteinander. Parallel die Leute, die sich ein bisschen zu blöd vorkommen, irgendwelche Saloon-Ausstattung zu basteln, die stellen sich in die Küche und bereiten das mehrgängige Menü zu. Das gibt es dann auch schon entsprechende Rezepte für, weil das alles dann geparkt wird und dann beginnt das eigentliche Krimi-Dinner. Jeder von den Teilnehmern hat nämlich vorher Unterlagen bekommen von mir, wo seine Rolle drin beschrieben ist. Ich bin dann Bernd ist der Sheriff und dann steht in dieser Rolle drin, was der Sheriff so für Sachinformationen hat. Und dann ist der andere der Mörder, das muss er den Leuten bloß nicht verraten. Und dann, jeder hat einen Teil der Informationen und dann geht man so durch das Dinner durch. Es gibt dann immer wieder auch neue Informationen und zwischen den einzelnen Akten dieses Krimi-Dinners gibt's dann halt Mahlzeiten, den einzelnen Gang. Da passende Westernmusik dazu und alle knobeln zusammen, wer ist der Mörder und wer, in welcher Konstellation ist das gewesen. Und ich habe extra ein kniffliges Spiel, nicht so ein Anfängerspiel geholt. Also da sitzt man mehrere Stunden, um das rauszufinden. Ja, also Carsten hat das in einer anderen Fassung auch schon mal gespielt, also ihr könnt Carsten gerne mal fragen. Ja, das finde ich einfach cool. Das ist wie Ansgar tickt. Und wenn ihr sagt, knobeln? Sauna? Schwitzen? Freiwillig? Dann ist das nicht euer Stil. Das ist okay. Mir geht es nur darum, Menschen irgendwie in mein Leben reinzukriegen und in mein Büro. Du, ich bereite gerade eine Predigt vor. Hast du Lust dabei zu sein? Und sagte, hä? Das sind die Ideen im nächsten Halbjahr. Nochmal, das ist keine Veranstaltung für die Gemeinde. Wenn jetzt hier 6 Leute sagen, ja, ich finde das für mich persönlich gut. Ja, das war aber nicht die Zielgruppe. Du kannst es für dich gut finden, aber du musst als Eintrittskarte einen Freund mitbringen. Ja, weil wir Menschen erreichen wollen, die immer noch denken, dass Christen nur im Kloster leben und das Zölibat praktizieren. Und das ist ja nun völlig unpassend. Ermutigen möchte ich euch, seid der Mensch, den Christus errettet hat, und berichtet davon in der euch eigenen Art und Weise. Konfrontativ. Du bist definitiv so ein Intellektueller. Gebt mir eine Gruppe, die sollen mir alle gleichzeitig Fragen stellen. Ich werde sie alle gleichzeitig beantworten. Ja, andere sind anders unterwegs. Das ist dann mehr beziehungsorientiert, mehr einladend. Ja, macht es und überlasst das Ergebnis dem, der rettet. Denn keiner von uns errettet irgendeinen Menschen. Sondern wir sind die Botschafter. Wir sagen, hallo, da ist was. Da ist ein Ort, da ist ein Termin, da ist eine Veranstaltung, da ist ein Mensch, da ist ein Erlebnis in meinem Leben. Und wenn der Herr will, dann wird dieser Mensch nachfragen. Und ab dann viel Spaß. Es macht Spaß, unter der Führung des Geistes tätig zu sein für Gott. Darf ich noch zum Ende beten? Lieber Jesus, es wäre so einfach gewesen, wenn du festgelegt hättest, dass jeder Mensch nach der Bekehrung in den Himmel gebeamt wird und dann die Ewigkeit mit dir verbringt. Wir wünschen unseren Kranken in der Gemeinde, dass es so wäre, weil sie dann nicht mehr die Schmerzen hier ertragen müssten. Wir wünschen das den Traurigen in der Gemeinde. Wir wünschen das den Belasteten, den Verzweifelten, den Hoffnungslosen. Aber du, Herr Jesus, du bist derjenige, der weise ist. Gott im Himmel ist allwissend und es gibt da irgendwie keinen Gedanken, der von ihm nicht geprüft wäre und nicht wüsste, ob er richtig oder falsch ist. Und du hast dich entschieden, uns auf der Erde zu lassen nach der Bekehrung. Damit wir deine Jünger sind, damit wir dir nachfolgen und damit wir Zeugnis geben für dich. Und in beidem dich verherrlichen. Und ich bitte dich so sehr für die Männer und Frauen im Raum und für mich selbst vor allem. Schenk uns Freude daran, einfach Zeugnis zu sein für dich. Einzuladen auf die Art und Weise, wie du uns gemacht hast. Nicht irgendeinem großen Missionar oder Evangelisten nachzuäffen, obwohl wir ganz anders von dir gestrickt sind, sondern lebendig, heilig, anständig zu dir hinzuführen. Mit dem, was du uns gegeben hast. Denen, die den großen Intellekt haben oder den Mut zur Konfrontation, dass sie es so tun, die beziehungsorientiert oder dienend unterwegs sind auf ihre Art. Herr, wie auch immer, ich bitte dich, dass keiner sich versteckt. Weil, wie Karl-Heinz in der ersten Stunde gebetet hat, es immer noch Zeit der Gnade ist. Weil immer noch es die Möglichkeit gibt, dass Menschen gerettet werden, weg von ihrer Sünde und hin zu dir. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde diese Freude erfahren dürfen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen im Raum, dass er diese Freude erfahren darf, einen Menschen zu Christus geführt zu haben. Schenk, dass wir als Gemeinde an der Stelle in diesem Jahr wachsen. Uns gegenseitig ermuntern, trösten, wie auch immer es nötig ist. Verherrliche du deinen Namen durch diese Gemeinde, in dieser Gemeinde. Verherrliche bloß nicht unseren Namen, sondern nur dich, Herr. Amen.
Amen.